Kulturradio. Die Kunst zu hören. Kulturtermin.
In unserer heutigen Sendung geht es um die Geschichte des Tanzes in der DDR, die geprägt ist von ideologischen Debatten um Formalismus im Ausdruckstanz, das klassische Ballett sowjetischer Prägung, den Volkstanz als einzig wahrer Kunst und von Überwachung und Repression durch die Staatssicherheit. Sozialistische Pirouetten, Tanz in der DDR. Eine Recherche von Claudia Henne.
Wir tanzen für euch. Mit diesem Versprechen warb die Palucka-Schule in Dresden 1960 für einen Tanzabend. Die in schwarz-weiß fotografierte Szene zeigt ein eng aneinander geschmiegtes Paar und erinnert an die großen Zeiten des Ausdruckstanzes in der Weimarer Republik. Einerseits. Andererseits sind die Auswirkungen der sozialistischen Kulturpolitik nicht zu übersehen. Die straff aufrechte Haltung des Paares und die auf Spitze stehende Tänzerin gehören zur Körpersprache des klassischen Balletts, nicht des Ausdruckstanzes, den die Mary-Wigmann-Schülerin Gret Palucka seit den 20er Jahren als Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin maßgeblich mitgeprägt hatte. Das Plakat offenbart Spuren der Kämpfe um den Tanz in der DDR. Denn das Ballett sollte im Arbeiter- und Bauernstaat den Tanz erneuern und der Ausdruckstanz als künstlerisches Erbe der Weimarer Republik auf keinen Fall den Ton angeben. Gret Palucka selbst entsorgte den anrüchigen Begriff und propagierte ab 1951 den neuen künstlerischen Tanz, kurz NKT.
Ich bin immer überzeugt gewesen, dass wir den neuen künstlerischen Tanz brauchen. Und ich meine, natürlich ist das nicht mehr dasselbe wie in den 20er Jahren der Ausdruckstanz. Das ist selbstverständlich, dass über diese ganzen Jahre hinweg eine große Entwicklung stattgefunden hat. Dass wir den klassischen Tanz, das Ballett und den neuen künstlerischen Tanz, dass wir das nicht so stark trennen, sondern dass das einmal eine Einheit wird, dass wir, sagen wir, die Schüler universell ausbilden, dass die selbstständig werden, dass die Schüler, wenn sie später herausgehen, mit dazu beitragen, dass sich die Tanzkunst weiterentwickelt.
Tanzende Individualisten erziehen in der Tradition von Mary Wigmann oder Gret Palucka? Nein, das war nicht das Ziel der sozialistischen Tanzpolitik. Volkmar Dräger, Jahrgang 1947, freiberuflicher Tanzpublizist in der DDR, erklärt warum.
Nach 1945, und diese Tendenz findet sich ja auch in der alten Bundesrepublik, ging es darum, Ensembles aufzubauen. Und der Individualismus der sogenannten Podiumstänzer, mit dieser Prüfung schloss man ja damals die Ausdruckstanzausbildung ab. Die Individualität der Podiumstänzer war natürlich genau das Gegenteil eines Ensembles.
1945 mussten erst einmal die Trümmer des tausendjährigen Reichs beiseite geräumt werden. Voller Elan gingen die überlebenden Tänzer und Choreografen daran, Bühnen notdürftig wiederherzurichten, Tänzer zu verpflichten, Kohlen zu beschaffen. Sie trotzten Hunger und Kälte und wollten nur eins, endlich wieder tanzen. Nach Ansicht des Tanzwissenschaftlers Ralf Stabel, Jahrgang 1965, gab es keine Stunde Null.
Die Menschen haben nach der Kapitulation genau dort weitergemacht, wo sie aufgehört haben, nämlich am 31. August 1944. Dann ab dem 1. September waren aufgrund der Proklamierung, der zweiten Proklamierung des sogenannten totalen Krieges, alle Theater geschlossen. Und es gab dann also diese, sage ich jetzt mal, achtmonatige Pause. Und da, wo die Menschen waren, waren sie dann eben. Also Palucka in Dresden, Wigmann in Leipzig, andere waren woanders und haben dann sofort wieder angefangen, das zu machen, womit sie aufgehört haben. Es war eigentlich nur eine Pausentaste gedrückt.
Dresden sollte wieder leben können. Das trieb Gret Palucka an, ihre Schule am 1. Juli 1945 wieder zu eröffnen. Auch Mary Wigmann, die Grande Dame des Ausdruckstanzes, setzte nach den Entbehrungen auf die zurückgewonnene künstlerische Freiheit. Aber wieder eine Partei ertragen, die alles vorschreiben will, sich in alles einmischt? Wigmann waren die neuen politischen Verhältnisse suspekt. Dem Tänzer und Choreografen Hen Haas kamen sie entgegen. Im Juli 1945 eröffnete er in Weimar das Theater des Tanzes. Es sollte die erste deutsche Bühne für Tanzdramatik werden.
Sie soll als Gemeinschaft der Tänzer in ganz Deutschland wirken. Etwas Neues schaffen, wie man es in ganz Europa in dieser Form noch nicht gekannt hat. Tanz als Brücke von Volk zu Volk.
Davon träumte Henhas. Am 21. August 1945 wurde im Volkshaus in Weimar seine Prinzessin Turandot aufgeführt und gefeiert. Das Ensemble tourte durch 15 Städte, gab 40 Vorstellungen, ein unglaublicher Kraftakt. Wie tief muss es Haas getroffen haben, als 5 Jahre später die nötigen Mittel ausblieben und er das Theater des Tanzes schließen musste? Ralf Stabel hat eine nüchterne Erklärung.
Meines Erachtens gab es für eine solche Idee keine vorgegebene staatliche Struktur. Und es war ja schon abzusehen, dass sich die von der Sowjetunion besetzten Gebiete an allem orientieren würden, was in der Sowjetunion genehm war. Und dort gab es kein Theater des Tanzes und dort gab es auch keinen modernen Tanz. Also es war völlig klar, dass die Theater, die in der sowjetisch besetzten Zone oder in der späteren DDR existieren würden, dass die sich an dem Modell Ballett, klassischer Tanz, sozialistischer Realismus nach der Ausprägung der Sowjetunion würden orientieren und richten müssen.
Jean Weidt, der rote Tänzer, berühmt geworden mit seinen Agitprop-Stücken, glaubte sich am Ziel. Er bekam 1948 den Auftrag, ein Ensemble aufzubauen und gründete das Dramatische Ballett. Ein Jahr später präsentierte er seinen ersten Abend im Deutschen Theater. Die Kritik reagierte gespalten auf seine klassenbewussten Choreografien. Kein Jahr nach dieser Premiere wurde das Dramatische Ballett über Nacht aufgelöst, Jean Weidt wegen persönlicher Verfehlung inhaftiert. Für Ralf Stabel sind beide, Henhas und Jean Weidt, von besonderer Bedeutung für die Geschichte des Tanzes in der DDR.
Ich glaube, die haben wirklich verstanden, dass es eine einmalige historische Chance ist, in dieser Umbruchzeit, wie immer in Umbruchzeiten, dass sie sagen, okay, wir bringen jetzt mal das, was wir an Tanzgeschichte haben, zusammen. Wir bringen etablierte Theater zusammen, wir bringen Ballettensemble zusammen, wir bringen den Ausdruckstanz oder modernen Tanz hinzu und gestalten aktuelle Themen, nämlich mit all den künstlerischen Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Das hat, glaube ich, auch eine sehr aktuelle oder man könnte fast sagen zeitgemäße Form von Kunst ausgemacht.
Experimentieren, improvisieren, diese künstlerische Freiheit hatten die aus Moskau zurückgekehrten Genossen und die sowjetischen Besatzer nicht im Sinn. Die Künste standen im Dienst des Sozialismus. Das war der klare Auftrag. 1948 brandmarkte der sowjetische Kulturkommandant Alexander Dimschitz in der Zeitung Tägliche Rundschau die Moderne als Formalismus und den galt es mit allen Mitteln zu bekämpfen. Kulturkommandant Dimschitz befeuerte nicht nur den ideologischen Kulturkampf, er hatte auch die Macht, neue Strukturen aufzubauen. Per Dekret ließ er 1947 die Komische Oper in Berlin gründen und fand den passenden Regisseur für das neue realistische Musiktheater, den Polyglotten Wiener Walter Felsenstein. Dass Felsenstein von 1940 bis 1944 Regie am Berliner Schillertheater geführt hatte, diese braunen Spuren in seiner Künstlervita spielten keine Rolle. Ralf Stabel wundert das nicht.
In der Anfangszeit der DDR war man im Wettkampf der beiden Systeme außerordentlich stolz darauf, wenn sich prominente Menschen, wenn die sich in der DDR aufgehalten haben oder gar dort angesiedelt haben. Und in der Zeit, als Walter Ulbricht dieses Land führte, gab es eine Übereinkunft, dass er persönlich sich bemächtigt hat oder ermächtigt wurde, diesen Menschen einfach alles zu versprechen, damit die bleiben konnten.
Mary Wiegmann ließ sich selbst mit einer Professur nicht ködern und ging 1949 in den Westteil Berlins, gründete ihr eigenes Studio. Gret Palucka drohte immer wieder, damit zu gehen und blieb. Sie sorgte dafür, dass ihre Dresdner Schule 1949 staatlich anerkannt wurde. Eine Sicherheitsmaßnahme, die ihr auch lästige Konkurrenz vom Hals schaffte. Dafür musste sie einen Direktor neben sich dulden. Aber ihre Widerspenstigkeit ließ sie sich nicht nehmen. Der Tanz entpuppte sich für die Parteifunktionäre und Kulturbürokraten als Herausforderung. Deshalb fand 1953 die Theoretische Konferenz über die Tanzkunst in Ost-Berlin statt. Bei dieser Konferenz wurden die Parteibeschlüsse auf den Tanz übertragen, denn man wollte festgestellt haben, dass die Tanzkunst weit hinter den vermeintlichen künstlerischen Ansprüchen des Volkes in der DDR zurückgeblieben war. Und wieder wurde das Grundübel attackiert.
Der Formalismus im Tanz kommt in der Ideenlosigkeit, in Mystizismus, Abstraktion, der Verherrlichung der Intuition, der Übernahme des erstarrten Balletts der Jahrhundertwende zum Ausdruck.
Dem Ausdruckstanz wurden unbegreifliche Ausdrucksformen attestiert, seine Unverständlichkeit verurteilt. Die Chefideologen waren sich einig, weg damit. Her mit dem sozialistischen Realismus. Alle mussten sich an diesem Begriff abarbeiten, auch der Tanzpublizist Volkmar Dräger.
Es war dies eine Kunstdoktrin. Es ging darum, die neue Ideologie vom neuen Menschen zu vermitteln. Den Menschen, die ins Theater kamen, zu zeigen, so sollt ihr sein und dahin soll die Richtung gehen. Die Theaterleute versuchten nun mehr schlecht als recht, mancher sogar mit Erfolg, Werke in diesem Sinne zu kreieren, die dann oftmals verkrampft wirkten, weil niemand so richtig wusste, wie es sein sollte.
Egal, der sozialistische Realismus wurde in den kommenden Jahren wie die rote Fahne vorweggetragen. Es wurde auf allen Ebenen ideologisch aufgerüstet, nicht nur im Profitanzbereich. In großen Massenorganisationen, selbst in der Nationalen Volksarmee, in Betrieben, überall in der DDR entstanden Tanzgruppen und die mussten auf den richtigen Weg geführt werden. 1952 veröffentlichte Enne Goldschmidt die Fibel »Der Tanz in der Laienkunst«. Sie hatte Jean Weitz' dramatisches Ballett übernommen und in ein Volkstanzensemble umgebaut, denn der Volkstanz sollte wie das Ballett erneuert werden. Goldschmidt wusste natürlich, dass der Volkstanz wenig Freunde hatte und eine braune Vergangenheit. Aber war nicht gerade die Volkskunst der hauptsächlichste Ausdruck der Kultur der Werktätigen und der ausgebeuteten Massen? Die Folgen dieser ideologischen Übernahme erlebte die Tanzpädagogin Irmhild Kaufer, eine Palucka-Schülerin, 1961 beim Tanzensemble der DDR.
Alles machte Agitprop. Tanze die Tänze der arbeitenden Bevölkerung. Ja, wie? Also Kartoffeln lesen, so eine Pappkiste um uns rum, was wie ein Auto war, oder die Kuh Emma, also die skurrilsten Dinge. Nur nicht mehr die bayerische Suite, weil das lag ja am Westen. Die Pfälzer Suite mussten wir umbenennen in Wenn im Herbst die Trauben reifen. Unsere große hessische Suite, die fantastisch war, aber Hessen lag am Westen, also ganz schnell weg.
Aus der Sowjetunion kamen umjubelte Gastspiele und klassenbewusste Ballette. Die erste DDR-eigene Produktion, die den Anforderungen des Arbeiter- und Bauernstaats gerecht wurde, kam am 16. November 1957 an der Berliner Staatsoper heraus. Eberhard Rebling, einer der Scharfmacher in der Formalismusdebatte, schwärmte in seinem 1970 erschienenen Ballettlexikon:
Neue Odyssee ist das erste deutsche abendfüllende Ballett auf ein Thema der Gegenwart. Nach mehrjährigen theoretischen Auseinandersetzungen über den Realismus im Ballett bedeutete Neue Odyssee zweifellos einen Durchbruch im Ballettschaffen der Deutschen Demokratischen Republik.
Die Choreografin Lilo Gruber hatte Odysseus Irrfahrt in die Nachkriegszeit verlegt und damit bewiesen, dass ein Ballett kein Märchen sein muss. Und sie hatte gezeigt, dass Motive des Volkstanzes mit dem klassischen Ballettvokabular zu vereinbaren sind. Parteiauftrag erfüllt. Besonders groß war der sowjetische Einfluss in der Ausbildung. Für Martin Puttke, Jahrgang 1943, in der Sowjetunion zum Tanzpädagogen ausgebildet und von 1981 bis 1991 Direktor der staatlichen Ballettschule in Ost-Berlin, für Puttke war die Orientierung am sowjetischen Ballett eine Erfolgsgeschichte.
Wir hatten in der DDR eine solche Fülle an hochqualifizierten Ballettensembles und engagierten Choreografen, was in der Welt relativ einmalig war. Dazu kommt, dass auf deutschem Boden die staatliche Ballettschule Berlin die erste staatliche Schule war, die die klassische Ausbildung zur Grundlage der gesamten künstlerischen Ausbildung gemacht hat. Das war eine historische Zäsur. Also von der Ausbildung her sah es in der DDR schon mal besser aus als in der BRD.
Rückblende. Gret Palucka hatte für die Berliner Schule Anfang der 50er Jahre ein anderes Ausbildungskonzept vorgelegt. Sie empfahl nach einer allgemeinen Grundausbildung die Trennung der Schüler in die klassische oder moderne Richtung. Das kam für die zuständigen Genossen und Kulturfunktionäre nicht in Frage. Denn Palucca und ihrem neuen künstlerischen Tanz, NKT, fehlte das, was auch Martin Puttke daran fehlte.
Ich war ein großer Gegner des neuen künstlerischen Tanzes, der Ausbildungsrichtung von Palucca. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich gesehen habe, dass dahinter kein didaktisches Konzept steht. Das ist zwar künstlerisch und Palucca muss eine phänomenale Tänzerin gewesen sein, aber sie hat eigentlich nur Erfahrungen weitergegeben und konnte kein didaktisches Konzept erarbeiten, was dann Generationen nach ihr auch vermitteln können.
Gret Palucca widerstrebte es grundsätzlich, Kinder mit System in ein System zu erziehen. Rila Siegert, Jahrgang 1953, hat in den 60er Jahren bei Palucca studiert und ihre Methode kennengelernt.
Also der Widerspruch zwischen dem klassischen und diesem Ausdruckstanz war ja die Reibung. Und das heimliche Hauptfach in der Palucca-Schule war der Ausdruckstanz. Das offizielle war der klassische Tanz. Sodass besonders diese Stunden, also das Salz, der Antrieb, der Widerstand eigentlich von Anfang an war, eben gegen diese vorgefertigten Profile sein eigenes zu schärfen, aus den Widersprüchen die Produktivität zu entwickeln, das als Ansporn zu nehmen, sich zu profilieren.
Ausgerechnet die Palucca-Schule in Dresden, Stachel im Fleisch der Kulturbürokratie, sollte die Tänzer und Choreografen liefern, die für die sozialistische Tanzkunst gebraucht wurden? Ralf Stabel erklärt diese paradoxe Situation.
Den Ausdruckstanz brauchte man auf allen Ebenen, um nämlich überhaupt den ganzen Forderungen des sozialistischen Realismus gerecht zu werden. Denn nur mit den Mitteln des klassischen Tanzes kann man den Klassenkampf nicht darstellen. Man braucht irgendwie Menschen, die in der Lage sind, über Bewegung Emotionen auszudrücken. Und deshalb hat man zwar offiziell den Ausdruckstanz oder Moderntanz bekämpft mit allen möglichen Mitteln und hat aber inoffiziell immer dafür gesorgt, dass er am Leben bleibt, damit die Ballette überhaupt funktionieren können.
Der wichtigste Choreograf der DDR, Tom Schilling, schätzte Paluccas Arbeit und engagierte gerne ihre Schüler. Tom Schilling, Jahrgang 1928, ein klassisch ausgebildeter Tänzer, kam 1965 nach Stationen als Choreograf in Weimar und Dresden zu Walter Felsenstein an die Komische Oper und bekam den Auftrag, eine Tanzkompanie aufzubauen. Zu Felsensteins realistischem Musiktheater gesellte sich Schilling mit dem realistischen Tanztheater.
Als ich bei Felsenstein anfing, war mir klar, dass herkömmliches Ballett in diesem Sinne, wie es eben üblich war und noch üblich ist, hier an diesem Haus nicht möglich ist. Und meine Konzeption daraufhin zielte eben, genau wie Felsenstein sagte, man kann nur Stücke spielen, wie sie gespielt werden müssen. Und diesem Konzept habe ich mich voll angeschlossen. Das heißt, im Tanzsprache umgesetzt, dass es keine sinnlosen Divertissements gibt, sondern dass jeder Tanzschritt, jede Tanzbewegung, gleich in welchem Stil, einen Gehalt oder einen Inhalt ausdrückt in unserem Ballett.
Schilling setzte dieses Konzept konsequent um. La Mer, Schwarze Vögel, Wahlverwandtschaften und. Keine seiner vielen Produktionen glich der anderen. Formalismus, Realismus, was hatte das mit der täglichen Arbeit im Ballettsaal zu tun? Schilling setzte sich keine Grenzen und nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es darum ging, für den Tanz bessere Konditionen einzufordern. Wie beim 4. Theaterkongress 1980.
Denn es gibt unter den Theaterberufen wohl keinen, in dem so viel und so hart gearbeitet wird wie im Tanz, aber auch keinen, in dem so uneffektiv gearbeitet werden muss. Ich glaube, diesen Zustand können wir uns einfach nicht länger leisten. Dass die Tänzer ihre beste Zeit und ihre besten Kräfte im Ballettsaal vertun, statt sich auf der Bühne zu bewähren. Ich denke an das sowjetische Modell der Opern- und Balletttheater oder an den seit Jahren wohlüberlegt vorgebrachten Vorschlag, die in Berlin vorhandenen Potenzen in einem eigenständigen Tanztheater zusammenzuschließen und damit zu vervielfachen.
Ein eigenes Tanztheater hat Tom Schilling nicht bekommen. Aber der Erfolg seiner Arbeit eröffnete ihm erstaunliche Freiheiten. Selbst Choreografen wie John Cranko aus Stuttgart konnte er an die Komische Oper einladen. Warum durfte er, was anderen Repressalien Verbote einbrockte? Der Tanzwissenschaftler Ralf Stabel.
Das ging alles wegen Walter Fessenstein, weil der für sein Haus absolute Sonderkonditionen durchsetzen konnte. Und John Cranko war damals ein Choreograf, den hat man auch gerne in der Komischen Oper gehabt und der kam nach Berlin. Die Tänzerinnen und Tänzer haben alle wunderbar mit ihm zusammengearbeitet und haben gerne mit ihm zusammengearbeitet, weil seine Arbeit und die von Tom Schilling und auch dann die spätere von John Neumeier, die sind schon vom Ansatz her sehr, sehr ähnlich. Und weil die Arbeit so überzeugend war und auch international, hat Felsenstein auch durchsetzen können, dass sowohl sein Musiktheaterensemble als auch das Tanztheaterensemble Tourneen machen konnte.
Tom Schilling hat davon reichlich Gebrauch gemacht. Er sorgte für die internationale Anerkennung, die der SED so enorm wichtig war. 1971 nutzten 8 Tänzer der Komischen Oper ein Gastspiel in Helsinki zur Republikflucht. Bild titelte: Prima Ballerina wählt die Freiheit. Ausverkauf an Ostberliner Bühnen geht weiter. Beim Ministerium für Staatssicherheit schrillten die Alarmglocken. John Cranko wurde verdächtigt, die Tänzer abgeworben zu haben. Die Staatssicherheit stand vor einem Rätsel, denn das Netz an inoffiziellen Mitarbeitern war auch in der Tanzszene engmaschig geflochten. Alles, worüber in den Ballettsälen, in der Kantine, bei Wettbewerben und auf Tourneen gesprochen wurde, kam bei der Stasi an. Ralf Stabel hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt.
Das Kuriose ist, und das ist wirklich bemerkenswert, dass es der Staatssicherheit gelang, das Misstrauen immer gegen die Falschen zu lenken. Man hat ganz geschickt Mauerblümchen ausgesucht, man hat ganz konkret Menschen ausgesucht, die erpressbar waren. Also jemand, der einen Seitensprung gemacht hat, den hat man damit erpresst, wir sagen es deiner Familie, jemand, der schwul war, dem hat man gesagt, wir sagen es deiner Frau oder wie auch immer. Diese Menschen hat man genommen, hat sie erpresst und hat sie gefügig gemacht.
Wer sich auffällig vor einer Tournee benahm, reiste nicht mit oder wurde verhaftet. Von der Bühne weg, aus dem Training heraus. Alle wussten oder meinten zu wissen, wer spitzelt. Natürlich wurden Intendanten und Direktoren grundsätzlich verdächtigt, der Stasi Informationen zuzutragen, auf jeden Fall mit der Partei auf Du und Du zu sein. Die DDR-Tanzszene war ein überwachtes Biotop, in dem es sich sehr gut leben ließ, solange man sich anpasste. Aber die jüngere Generation teilte nicht mehr die grundsätzliche Sympathie für das sozialistische Deutschland und seine Einheitspartei. Schluss mit den sozialistischen Pirouetten. Jo Fabian, Jahrgang 1960, Schauspieler, Regisseur, eckte schon als junger Mann überall an, weil er die Differenz zwischen Wirklichkeit und Wahrheit für sich nicht einebnen konnte. Erst nach der Lektüre seiner Stasi-Akte begriff Fabian wirklich, warum er immer wieder scheiterte.
Dass man nicht in den Schriftstellerverband konnte. Ich habe immer gedacht, es sind halt persönliche Ressentiments der Leute, die das eben weiterleiten, ne? Dass das von vornherein überhaupt nicht möglich war. Das ist mir eben eigentlich erst aufgefallen, als ich die Akten gelesen habe oder warum ich kein Regiestudium machen konnte. Ne? Mit der Begründung, ich hätte den Antrag nicht vollständig ausgefüllt. Und wenn man sich den anguckt im Nachhinein, war lediglich der Bereich der Parteien- und Gewerkschaftsmitgliedschaften und Verbände nicht ausgefüllt, weil ich nirgends Mitglied war. Das war sozusagen der Grund, warum du dann eben nicht studieren konntest. Ne?
Jo Fabian gelang es trotzdem immer wieder, die Kunstkontrolleure auszubremsen. Volkmar Dräger beobachtete in den 80er Jahren, wie eine selbstbewusste, aufmüpfige Choreografengeneration die offiziellen und halboffiziellen Bühnen eroberte.
Das ging ein bisschen früher schon los mit Arila Siegert, die eigene Abende auf die Bühne stellte, ihre Soloprogramme, die also durchaus nicht systemkonform waren. Das setzte sich fort mit einer Tänzerin aus Dresden, Hanne Wandke. Und das kulminierte dann in Tanztheater-Experimenten von Pauls und Gugi. Und das war also genau westliches Tanztheater mit einem Existenzialismus, mit einer Anklage des Systems, dass es fast zum Verbot kam.
Dann kam 1989 die Wende. Jo Fabian störte sie bei der Regiearbeit, Martin Puttke sah sich mit heftigen Anklagen konfrontiert und die Choreografin Arila Siegert erlebte eine unerwartete Neubewertung ihrer Arbeit.
Es war sehr interessant, wie die Kritiker, als die Mauer fiel, aus dem wirklich mich loben und mich irgendwie fördern, in eine Ablehnung und in ein, das ist ja nur sozialistischer Realismus und so. Als Choreografin bin ich damals aussortiert worden. Ich musste irgendwie weg. War eine harte Sache.
Arela Siegert inszeniert mittlerweile Opern. Jo Fabian arbeitet weiter als Regisseur und Choreograf. Tom Schilling, gern gesehener Gast bei Berliner Ballettpremieren, verweigert beharrlich Interviews und die Erlaubnis, seine Stücke wieder auf die Bühne zu bringen. Die Geschichte des Tanzes in der DDR lebt in der Erinnerung ihrer Protagonisten und lagert in Archiven. Es ist höchste Zeit, sich mit diesem unbekannten und widersprüchlichen Kapitel der deutschen Tanzgeschichte auseinanderzusetzen.
Sie hörten den Kulturtermin Sozialistische Pirouetten, Tanz in der DDR, eine Sendung von Claudia Henne. Es sprachen Gerd Grasse und die Autorin. Tontechnik Jana Graziano, Regie Roman Neumann, Redaktion Petra Castell. Sie finden diesen Beitrag noch 7 Tage lang zum Nachhören auf www.kulturradio.de.
Kulturradio. Die Kunst zu hören.